SRF 2 Kultur. Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Glückwünsche. Deine E-Mail-Adresse gewonnen. Wir freuen uns, dich mitzuteilen, dass du sind angenommen worden für Pauschalsummenbezahlung aus 1 Million Pfund. Du sollst in Verbindung treten mit unserem Regulierer mit deinen vollen Namen, Telefonnummer für weitere Erklärungen und Anweisungen. Nachdem das oben genannte Datum zu unserem Fiskus der Preis zurückgebracht wird, so du müssen in der Note mit dem Regulierer sofort sein. Mit freundlichen Grüßen, E-Mail-Lotterieabteilung der National Lottery. Haben Sie auch schon eine solche E-Mail erhalten in fast unverständlichem Deutsch und sich gefragt, wie blöd muss man denn sein, um auf sowas hereinzufallen? Man muss gar nicht blöd sein, sagt die Wissenschaft, sondern ein ganz normaler Mensch.
The victims are definitely not stupid. They're normal human beings.
Enkeltrick, Vorschussbetrug, Romance-Scam.
Es kann also aus unserer Sicht wirklich jeder drauf reinfallen.
Extrem leichtgläubig, warum Menschen auf mehr oder weniger offensichtliche Betrügereien hereinfallen. Sie hören eine Sendung von Pascal Bieber.
Sie werden unaufgefordert kontaktiert. Das kann über alle möglichen Kanäle funktionieren, also per E-Mail, per Post, per Telefon. Und es wird Ihnen eine Versprechung gemacht. Zum Beispiel, Sie haben einen Lottogewinn, den Sie abholen sollen, oder Sie bekommen irgendeinen 100%igen Aktientipp und dann überweisen Sie Geld dorthin. Und dann bekommen Sie gar nichts, also keinen Lottogewinn, keinen todsicheren Aktientipp. Und sobald Sie reagieren, also im Falle einer Kontaktaufnahme, verlieren Sie auf jeden Fall Geld.
Peter Fischer ist Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Regensburg und Experte für sogenannten Scam, zu Deutsch Vorschussbetrug. So unglaublich es jemandem scheinen mag, der noch nie auf solchen Betrug hereingefallen ist, Scam ist ein Massenphänomen. Insbesondere seit er leicht per E-Mail erfolgen kann, sagt Peter Fischer, der in Großbritannien mit seiner Forschung zu Scam begonnen hat.
Allein 2008 war es so, dass 50% der erwachsenen britischen Bevölkerung kontaktiert wurde von den sogenannten Scammern. 3,2 Millionen Briten reagieren jährlich auf solche Scam-Mails und verlieren dort Geld. Und ja, der wirtschaftliche Schaden, der war 2008 laut Office for Fair Trading bei 3,5 Milliarden Pfund volkswirtschaftlicher Schaden. Und da freut sich der Finanzminister, wenn er das Geld hätte, ja, und wenn es nicht an die Betrüger gehen würde. Insofern ist es ein relevantes Phänomen. Leider habe ich keine Zahlen für den deutschsprachigen Raum, aber sicherlich reagieren auch Leute in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich drauf, nur wir haben keine verlässlichen Daten.
Für die Schweiz gibt es tatsächlich keine genau nach Betrugsarten aufgeschlüsselten Zahlen. Doch die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität COBIC beim Bundesamt für Polizei stellt eine stetige Zunahme der Meldungen zu strafbaren Handlungen gegen das Vermögen im Internet fest. Und darunter fällt auch Scam. Lieber Freund, ich vermute, dass diese E-Mail eine Überraschung für Sie sein wird. Aber es ist wahr. Ich bin bei einer Routineüberprüfung in meiner Bank, Standardbank von Südafrika, wo ich arbeite, auf ein Konto gestoßen, was nicht in Anspruch genommen worden ist, wo derzeit 12.500.000 US-Dollar gutgeschrieben sind. Damit es mir möglich ist, dieses Geld in Anspruch zu nehmen, benötige ich die Zusammenarbeit eines ausländischen Partners wie Sie, den ich als Verwandter und Erbe des verstorbenen Kontoinhabers vorstellen kann. Für diese Unterstützung erhalten Sie 30% der Erbschaftssumme und die restlichen 70% teile ich mit 2 Arbeitskollegen, die mich bei dieser Transaktion unterstützen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie mir bitte eine E-Mail schicken, damit ich Ihnen mehr Details zukommen lassen kann. Warum nur fallen Menschen auf solchen Betrug herein? Das wollte Peter Fischer genauer wissen und hat eine der wenigen großen Studien zum Thema durchgeführt, mit insgesamt über 10.000 Befragten. Die Studie wird in Kürze in der Fachzeitschrift Journal of Applied Social Psychology erscheinen. Wir hatten schon Einblick. Für eine erste Teilstudie führte Peter Fischer und seine Kolleginnen und Kollegen der Universität Exeter 30 strukturierte Interviews durch mit Opfern und Nicht-Opfern von Scam. Auszug aus einem der Protokolle.
Es war eine Nachricht der Millions Lottery International. Es hieß, ich müsse einen Agenten kontaktieren, um 408.000 Pfund zu bekommen. Dr. Lopez, Manager der Auslandabteilung von Sky Original Security Company. Es sah sehr offiziell aus, computergeschrieben und unterschrieben und abgestempelt.
Dieses Spiel mit Symbolen, die Autorität suggerieren, sei typisch, sagt Peter Fischer. Das hätten in den Interviews viele Opfer berichtet.
Die Scammer arbeiten mit allen möglichen Siegeln und verweisen auf Institutionen. Das heißt, gerade für Leute, die da nicht so genau hinschauen, die lassen sich schnell blenden durch irgendwelche offiziellen Statements und durch irgendwelche Siegel und Wappen und sowas. Ja. Also sowas finden sie eigentlich fast in allen Scams, gerade wenn es dann so in Richtung Lotterie-Scams geht.
Auszug aus dem Protokoll.
Ich rief diesen Agenten an und er schien mir recht überzeugend und sagte mir, ich müsse mich an einen Bankmanager wenden. Ich hatte keine Zweifel, weil ich dem Ganzen mit Offenheit begegnete und der Bankmanager war auch sehr überzeugend.
Typischerweise ist es so, dass die Scammer sie reinziehen in einen Interaktionsprozess. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass sie einfach mal anrufen sollen oder eine E-Mail zurückschreiben sollen. Und da kennt man aus der Psychologie den interessanten Effekt, dass so Commitment entsteht. Foot-in-the-Door-Effekt. Ja. Also wenn sie einen kleinen Schritt in Richtung der Betrüger machen, dann folgt weiteres Verhalten, weil sie sich sozusagen nicht mehr eingestehen können, dass sie eigentlich einen Fehler gemacht haben und sie müssen ihr Verhalten rechtfertigen. Ja, also quasi, wieso habe ich jetzt eigentlich darauf reagiert? Ja, da wird schon was dran sein.
Und dann sagte er, ich müsse Geld zahlen. Warum muss ich Geld zahlen? Fragte ich. Nun, wenn Sie spanischer Bürger wären, müssten Sie kein Geld zahlen. Aber als Ausländer müssen Sie eine kleine Summe überweisen, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen.
Wir nennen das Size-of-Price-Effekt. Das heißt, kleiner Input und potenziell ganz hoher Output. Das ist wie ein Spiel, ja, das wirklich auch süchtig machen kann. Für sie ist das ein Thrill, das ist exciting, die Leute, das ist eine Aufregung, was Neues. Vielleicht kommt ja doch wirklich der große Gewinn dann zurück.
Auszug aus dem Protokoll.
Ich rief zuerst meine Söhne an. Das ist ein Scam, Papa, sagten sie. Lass dich bloß nicht darauf ein. Ich weiß nicht, warum ich weitermachte. Ich wollte diese Chance einfach nicht verpassen.
Eine typische Antwort in den Interviews mit Scam-Opfern, sagt Wirtschaftspsychologe Peter Fischer.
Das Schlimmste sind sozusagen entgangene Gewinne. Das kennt man auch aus der Aktienpsychologie. Oft ist es schlimmer, wenn sie bei einer steigenden Aktie nicht dabei sind. Da erleben sie negativere Emotionen, als wenn sie dann wirklich Verluste realisieren bei einer Aktie, bei der sie dabei sind.
Und Scammer arbeiten mit einem perfiden Prinzip, mit dem sie positive Emotionen auslösen, die jede Vorsicht vergessen lassen.
Also die Leute stellen sich vor, was sie mit dem Geld machen werden. Sie kaufen sich ein neues Auto und kaufen sich ihre Traumvilla, machen eine Weltreise. Und die Scammer arbeiten auch mit solchen Bildern. Ja, stellen sie sich vor, wenn sie sich dann ihr neues Auto abholen zum Beispiel oder wenn sie dann um die Welt reisen. Also solche positiven, auf die Zukunft gerichtete Visionen werden da getriggert.
Und dann nimmt der Betrug seinen verhängnisvollen Lauf.
Und wenn du eine erste Zahlung gemacht hast, dann verlangen sie mehr und mehr.
Menschen sind generell unfähig, vergangene, unwiederbringliche Kosten aufzuschreiben. Das heißt, wenn wir irgendwo Geld rein investiert haben und das Geld ist weg oder zur Hälfte weg, dann investieren wir immer weiter, um diesen Verlust wieder wettzumachen. Sie haben schon viel Geld rein investiert und immer wieder reagiert und Geld hingeschickt. Ja, sie wollen diese Verluste einfach nicht wahrhaben. Ja, sie wollen nicht wahrhaben, dass sie betrogen wurden, dass das Geld weg ist. Sie schießen immer weiter Geld nach. Also diesen Effekt, den haben wir auch ganz häufig berichtet bekommen in unseren Forschungen.
Nicht loslassen können von Investitionen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, sei es nun in Form von Geld, Zeit oder Zuwendung. Die Betrüger sprechen sehr basale menschliche Züge an. Die Opfer stammen denn auch aus den verschiedensten Milieus, sagt der Psychologe Peter Fischer.
Wir haben zunächst auch gedacht, ja, dass es da spezifische Merkmale gibt. Also Leute, die zum Beispiel eingeschränkte kognitive Fähigkeiten haben, sei es durch einen Alterungsprozess zum Beispiel. Also da haben wir eigentlich gar nicht wirklich konkrete Hinweise gefunden, dass das Leute mit speziellen Eigenschaften sind. Es kann also aus unserer Sicht wirklich jeder drauf reinfallen.
Und paradoxerweise fallen sogar bevorzugt Menschen aufs Scam rein, die sich intensiv mit dem Angebot befasst haben. Aus dem Protokoll.
Ich habe alles sehr sorgfältig gelesen, habe mir das gut durch den Kopf gehen lassen.
Wir haben gefunden, dass die Leute, die reagiert haben auf Scams, die haben uns angegeben, dass sie diese Scams ganz besonders genau gelesen haben. Also die haben sie tief verarbeitet und in der Psychologie geben wir immer davon aus, dass oberflächliche Verarbeitung führt dazu, dass wir Entscheidungsfehler machen. Tiefe Verarbeitung führt dazu, dass wir ausgewogen entscheiden und Fehler vorher erkennen und die dann eben nicht machen. Interessanterweise geben die an, dass sie gerade die Scams, auf die sie reingefallen sind, besonders tief elaboriert haben, sagen wir in der Psychologie, oder besonders tief kognitiv verarbeitet haben, sich besonders viel damit beschäftigt haben. Macht natürlich auch Sinn, wenn ich das Ding gleich im Papierkorb werfe, ja, dann kann ich gar nicht drauf reinfallen. Aber umso länger ich mir das anschaue, jede Sekunde, in der ich mich mit so einer Scam auseinandersetze, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich drauf reinfalle.
Und erstaunlicherweise trifft es oft auch Menschen, die sich recht gut auskennen in der Branche, in der sie betrogen werden.
Jemand, der sich mit Pferdewetten auskennt, der reagiert eher auf eine Pferdewetten-Scam und verliert da Geld, als zum Beispiel mit einer Lotterie-Scam oder einer Aktien-Scam. Das heißt, Hintergrundwissen zu einem bestimmten Bereich, ja, sei es auch nur Halbwissen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Scam reagieren. Das war auch ein ganz interessanter Effekt, den wir so eigentlich nicht erwartet hätten.
Wissen Sie, ich habe meinen ganzen Militärdienst bei den Royal Navy Submarines absolviert, bei der Kriegsmarine, und bin durch die Sicherheitsprüfung gegangen und war ein Top-Geheimnisträger.
Und trotzdem fallen Menschen immer wieder auf Scammer rein. Erforscht hat es Peter Fischer nicht nur in Interviews, sondern auch in großen Befragungsstudien und mit einem Experiment mit 10.000 britischen Bürgerinnen und Bürgern.
Wirklich ein groß angelegtes Feldexperiment, das es so bisher überhaupt nicht gegeben hat. Wir haben selbst Scams entworfen. Und das ist ja sozusagen die Idee des Experiments, dass sie das Stimulusmaterial wirklich selbst variieren, dass sie das selbst unter Kontrolle haben und dann rausschicken. Und dann schauen sie, in welcher einzelnen Versuchsbedingung reagieren die Leute am häufigsten. Also wo bekommen sie die meisten Antworten zurück? Also das war so die ursprüngliche Idee.
Doch so einfach das klang, so schwierig wurde die Umsetzung dieses Experiments, erzählt Peter Fischer.
Sind wir erst relativ blauäugig rangegangen und haben so ein perfektes Feldexperiment geplant und dann haben wir uns mit Juristen beraten und mit verschiedenen Ethikkommissionen. Und dann sind wir dann schnell auf die Idee gekommen, dass das gar nicht so ungefährlich ist. Nämlich, sie können da relativ schnell in rechtliche Risiken reingeraten. Zum Beispiel kann es sein, dass sie, wenn sie hier einen vermeintlichen Lotteriegewinn anbieten, dass es dann auch rechtlich bindend ist, dieses Angebot. Was auch passieren kann, ist, dass eben manche Leute, die sehr leichtgläubig sind, die kaufen sich dann gleich ein Auto von dem Geld. Also sie sagen, ja, sie haben 1 Million Pfund gewonnen und dann bestellt ihr einen Ferrari oder sowas. Und dann bekommt ihr das Geld aber nicht, dann hat ihr Schulden und das kann dann massive negative Konsequenzen für die Person haben.
Also versucht es Peter Fischer mit einer abgeschwächten Version seines Experiments.
Also was wir uns dann überlegt haben ist, wir haben diese Scams rausgeschickt und die Leute haben den Brief in der Hand gehabt, haben dann aufgemacht und dann haben wir sie sofort aufgeklärt, Vorsicht, das ist nur rein experimentelles Material zu wissenschaftlichen Zwecken, das ist eine Scam, das stimmt alles nicht, was da drin steht. Und allein dadurch, dass wir wissen, die haben den Brief geöffnet, war das für uns ein Hinweis, die hätten möglicherweise auch reagiert. Die Leute, die da gar nicht drauf reingefallen wären, die schmeißen das einfach sofort weg. Das heißt, die sehen es nie, reagieren auch nie drauf. Aber die Leute, die es aufgemacht haben, das sind die Kandidaten, die hier gefährdet sind, dass sie auch wirklich dann drauf reagieren. Und dann haben die eben einen Fragebogen ausgefüllt, was ist ihnen durch den Kopf gegangen, als sie sich dieses Scam angeschaut haben.
Das Resultat bestätigte die wichtigsten Befunde, die sich bereits in den vorangehenden Studien von Peter Fischer gezeigt hatten.
Dieser Size-of-Price-Effekt, geringer Einsatz für einen ganz hohen Output. Da fallen die meisten Leute drauf rein. Das ist eigentlich so das Zentrale, ist dieser Size-of-Price-Effekt. Was wir auch immer wieder gefunden haben, sind diese Zukunftstrigger. Das heißt, dass die Leute in so eine Geschichte reingebracht werden. Stell dir vor, was du mit dem Geld machen wirst, was du dir alles kaufen kannst, welche Wünsche du dir erfüllen kannst. Also das haben wir auch immer wieder gefunden. Und der dritte zentrale Befund ist eigentlich dieser Commitment-Effekt. Das heißt, sie werden dazu gebracht, einen kleinen Schritt zu machen. Auch wenn es oft ist so, dass sie am Anfang gar kein Geld einsetzen müssen, sondern sie müssen vielleicht nur zurückrufen. Und allein schon dieser Rückruf führt dazu, dass die Scammer mehr Zugriff auf sie bekommen, dass sie ihnen noch mehr erzählen können, sie noch mehr belügen können und dass sie ihnen irgendwann dann wirklich Geld aus der Hosentasche rausleiern, wenn man das mal so umgangssprachlich sagen darf.
Das Geld aus der Hosentasche herausleiern, und zwar im großen Stil, das ist auch das Ziel einer ganz speziellen Gruppe von Betrügern, die mit dem sogenannten Enkeltrick operieren. Dabei geben sie sich am Telefon als Enkel oder sonstige Verwandte aus, der meistens bereits hochbetagten Opfer. Als Verwandte, die sich im Ausland in einer Notlage befinden und deshalb dringend Geld brauchen. Mit diesem Trick immer wieder konfrontiert ist zum Beispiel Rolf Neggerli. Leiter des Kommissariats Prävention und Kommunikation der Stadtpolizei Zürich.
Also normalerweise kommt da ein Telefon, es ruft jemand an und die erste Frage ist dann, ja, du kennst mich doch, du weißt doch, wer ich bin. Und dann in der Regel die Geschädigten liefern dann dem Gegenüber schon Anhaltspunkte, sehr gute Anhaltspunkte. Sie sagen je nachdem, ja, bist du der Hans aus Deutschland? Und dann hat das Gegenüber schon die Einstiegsfrage und den Einstieg geschafft. Und dann in der Regel wird dann gesprochen, ja, weißt du noch und so. Und kommt dann relativ schnell auf den Punkt, dass man in einer Notlage ist und ob die Leute einem hier aus der Patsche helfen könnten.
Beim Enkeltrick suchen sich die Betrüger ganz gezielt ältere Menschen aus, sagt Rolf Negeli.
Beim Enkeltrickbetrug sind es ja in der Regel ältere Leute, häufig über 80-jährige, alleinstehende Frauen. Und da haben wir natürlich das soziale Umfeld, das nicht mehr intakt ist, nicht mehr so vorhanden ist. Und da sehen wir natürlich das Bedürfnis nach Kontakt mit Außenstehenden, und da fällt man relativ schnell drauf rein, wenn man das geschickt macht. Das könnte ja ein Enkel sein und man sieht die Chance, dass man da wieder irgend zu Kontakt kommt.
Doch die Hoffnung auf Kontakt, auf etwas weniger Einsamkeit kann direkt in den Ruin führen. Die Betrüger gehen dabei immer gleich vor.
Man erfragt eine Summe, geht in der Regel möglichst hoch hinein, 80, 100.000 Franken. Man fordert die Person auf, ob sie das Geld besorgen könnte. Die Person, das Opfer, geht dann zur Bank oder zum Finanzinstitut, bekommt das Geld, geht wieder nach Hause und in der Regel wird dann gefordert, dass die Person selber nicht nach Zürich kommen kann, nicht hier sein kann, aber einen Anwalt, eine Vertrauensperson hier hat. Und dann wird dieser Person ein Umschlag mit 80.000 Franken übergeben und die Person geht dann und das Geld sieht man dann nie mehr. Der letzte große Fall, der war über 400.000 Franken, wo da bezahlt wurde. Und das war ein Ehepaar, das das bezahlt hat. Einen großen Teil der Summe hatten sie zu Hause, den Rest mussten sie bei der Bank holen. Und erst im Nachhinein, als sie dachten, ja, jetzt meldet sie sich nie mehr, die Enkelin, was ist denn los? Erst da haben sie begonnen zu überlegen.
Was unglaublich klingt, passiert gar nicht so selten. Nur schon im laufenden Jahr wurden schweizweit über 500 Fälle gemeldet. In rund 40 Fällen waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten insgesamt mehr als 2 Millionen Franken. Bei den restlichen Fällen blieb es beim Versuch. Dabei muss man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, denn die Menschen schämen sich, dass sie auf einen solchen Trick hereingefallen sind. Noch viel höher dürfte die Dunkelziffer bei einem noch intimeren Betrugsfeld ausfallen. Beim sogenannten Romance-Scam, beim Online-Liebesbetrug.
Da war ein Geschäftsmann, der war Witwer seit anderthalb Jahren und er wollte sich jetzt wieder neu orientieren, auch in diesem Bereich, und ging da auf die Chatseiten, fing an zu chatten mit einer Chinesin und das hat sich da entwickelt, ein Vertrauensverhältnis ist aufgebaut worden, er ging nach Spanien, fragte sie, ob sie nicht auch nach Spanien kommen wolle, hat ihr das Geld für die Reise übermittelt. Sie hat dann kurzfristig abgesagt, dass jetzt ein Notfall dazwischen gekommen ist. Und als sie dann noch mehr Geld wollte und er wieder bezahlt hat, irgendwann wurde sie ihm doch komisch dabei. Und schlussendlich hat er eine Anzeige bei der Polizei gemacht. Und bei der Anzeige hat er gesagt, ja, wie konnte ich da nur reinfallen? Schlussendlich sagte er aber am Schluss doch auch wieder, ja, aber es könnte ja doch sein, dass sie mich wirklich liebt und dass da etwas zustande kommt. Also er hat sich nach wie vor an die Vorstellung geklammert, es könnte ja wirklich was sein, es könnte ja eine ehrliche Situation sein. Der Verstand sagte, es stimmt nicht, und das Herz sagte, ja, es könnte ja doch sein.
Dieser Fall, der bei der Stadtpolizei Zürich bei Rolf Negeli landete, ist ein sehr typischer Fall von Romance-Scam. Das zeigt eine Studie, die vor kurzem im Fachmagazin Security Journal erschienen ist. Die Autorin, die Psychologin Monica Witty von der Universität Leicester, hat anhand zahlreicher Befragungen den Ablauf eines solchen Romance-Scams analysiert. Am Anfang steht immer ein attraktives Profil auf Internetforen oder Online-Paarbörsen. mit gestohlenen Fotos, die makellose junge Frauen zeigen oder etwas ältere, gut aussehende Männer, meist mit hohem Status.
Das war ein so gut aussehender Mann, dass es mir fast den Atem verschlug,
gibt eine der Befragten, Monica Witty, zu Protokoll. Nach dem ersten Kennenlernen schaffen die Betrüger sehr gekonnt Vertrauen, indem sie intime Details aus ihrem eigenen, erfundenen Leben preisgeben und so auch das Opfer dazu bringen, Dinge zu erzählen, die sie vielleicht nie sonst jemandem erzählt haben.
The grooming phase is quite an intense phase and it's about developing very close, trusting relationship with the victim.
Diese sogenannte Anbahnungsphase sei eine sehr intensive Phase, wo es darum gehe, enge Banden zum Opfer zu knüpfen, sagt Monica Witty. Per E-Mail, SMS, Chat oder auch per Telefon werden die Opfer von der Echtheit der Liebe überzeugt.
Er sandte mir jeden Morgen ein Gedicht. Wir chatteten jeden Abend rund 4 Stunden und er rief mich dann am Morgen an, um mir zu sagen, wie fest er mich liebe.
Es sei für die Opfer extrem schwierig zu merken, dass das alles vorgespielt sei, denn warum würde sich jemand so viel Zeit nehmen, so viel Energie aufwenden, um sie kennenzulernen?
It's very hard for a victim to actually think this wouldn't be actually real, because why would someone spend so much time, so much energy getting to know them?
Wenn die Opfer von der Liebe ihres Gegenübers dann richtig überzeugt sind, manchmal auch erst nach Monaten, dann schlagen die Betrüger zu. Der Stich nennt Monica Witty diese Phase, die eine Befragte folgendermaßen beschreibt.
Steven bat mich, Geld zu überweisen, 2500 Pfund. Er sagte, er brauche es für private Geschäfte und könne das nicht von der Arbeit aus erledigen. Es gelte keine Zeit zu verlieren. Ich hatte ganze 1,5 Stunden, um das Geld aufzutreiben. Er sagte mir, ich solle es via MoneyGram überweisen. Ich rannte zur Bank. Alles musste so schnell gehen. Als ich dann in Ghana anrief, ging niemand ans Telefon.
Die Offenbarung nennt Monica Witty die nächste Phase. Die Opfer berichten von Scham, von Demütigung, wenn sie sich den Betrug eingestehen müssen. Die Scham ist oft so stark, dass die Opfer den Betrug nicht einmal zur Anzeige bringen. Kommt hinzu, dass für viele Opfer der Verlust der Beziehung weit schwerer wiegt als der Verlust des Geldes. Wie kann man denn nur so leichtgläubig, gar so dumm sein, fragt sich da mancher Außenstehender. Die Opfer seien alles andere als dumm, erwidert Monica Witty.
The victims are definitely not stupid. They're normal human beings.
Es seien normale Menschen, und zwar beiderlei Geschlechts, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Bildung und unterschiedlichster Berufsgruppen.
It's simply the fact that if you're in love with someone, then you are prepared to do something if they're in trouble. That's a normal way to be.
Wenn man verliebt sei, sei es nun mal eine ganz normale Reaktion, seinem oder seiner Liebsten aus der Patsche helfen zu wollen, auch mit Geld. Es kann also jede und jeden treffen. Nur ein Persönlichkeitsmerkmal erhöhe die Wahrscheinlichkeit, auf einen solchen Romance-Scam hereinzufallen, sagt Monica Witty.
People who are high in romantic beliefs are more likely to be scammed by this scam. People who believe that there is an idealized perfect person for you out there, it's just a matter of you to find them.
Eine romantische Veranlagung, nämlich der Glaube, es warte in der weiten Welt ein idealer Partner auf einen, den man bloß zu finden brauche. Solche Romantiker seien besonders gefährdet. Nicht ganz einfach für die Präventionsarbeit, denn wer möchte diesen Menschen schon die Romantik austreiben? Überhaupt, die Prävention, sie stellt die Fachleute vor Herausforderungen. Der Sozial- und Wirtschaftspsychologe Peter Fischer von der Universität Regensburg, den wir am Anfang der Sendung gehört haben, plädiert für bessere Bildung.
Die Leute bräuchten eigentlich eine Art Crashkurs Psychologie. Sie lernen natürlich Lesen, Schreiben, Rechnen. Sie lernen die Grundlagen der Biologie. Sie wissen, wie ein Herz funktioniert, wenn sie aus der Schule kommen. Aber ja, die wenigsten Leute wissen was über ihren Kopf, also wissen was über das psychische System, wie ist es aufgebaut, was weiß man darüber, wie führt es zu Verhalten, welche Fehler können hier auftreten. Da ist einfach die Psychologie einfach im Bildungssystem noch viel zu wenig integriert. Und deswegen fallen die Leute halt leicht auf sowas auch rein.
Doch die Menschen einfach nur informieren reiche wohl nicht, ergänzt Monica Witty. Denn die Betrüger seien sehr gewieft und hätten förmlich für jeden und jede eine maßgeschneiderte Strategie auf Lager.
Being aware of scams doesn't seem to be enough. What criminals do is very clever. They tailor-make scams for particular individuals. There is a scam out there for everyone.
Monica Witty plädiert deshalb für ein Grundmisstrauen.
So one of the things to think about, if it looks too good to be true, then it probably is.
Wenn etwas zu gut aussehe, um wahr zu sein, dann sei es das wohl auch, sagt die Psychologin Monica Witty. Auch wenn den Tatsachen ins Auge blicken des Menschen Stärke offenbar nicht ist. Auch wenn die Aussicht auf Nähe, Liebe oder Reichtum allzu verlockend ist. Was einen dann eben doch in die Leichtgläubigkeitsfalle tappen lässt. Extrem leichtgläubig, warum Menschen auf mehr oder weniger offensichtliche Betrügereien hereinfallen. Sie hörten eine Sendung von Pascal Bieber in der Sommerserie des Wissenschaftsmagazins über Extreme. Nächste Woche sind wir extrem unvergesslichen Menschen auf der Spur. Auf srf.ch/wissen finden Sie jeweils mehr zu den bereits gesendeten Ausgaben, inklusive Fotos und Videos.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.